Liebe Gemeinde, Jesus Christus hat gesagt, in Johannes 8, Vers 32 steht diese Aussage: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der 31. Oktober vor 500 Jahren war der Auslöser für die Erfüllung dieses Bibelwortes. Es ist ein Jesuswort, das sich seither immer wieder bestätigt hat. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In diesem Jahr ist der 31. Oktober zum gesetzlichen Feiertag erklärt worden. Er verdiente es jedes Jahr, als Gedenktag der Reformation begangen zu werden, viel mehr als der 1. November oder der 1. Mai oder Frohen Leichnam oder Himmelfahrt, die ja bei uns gesetzliche Feiertage sind. Der 31. Oktober leider nur diesmal. Denn er ist so wichtig, die Reformation hat die Menschen damals nicht nur auf religiösem Gebiet von Irrlehren und Irrtümern befreit. Sie hat auch gewaltige Veränderungen im ökonomischen und kulturellen Bereich gezeitigt, ausgelöst. Ja, es ist nicht übertrieben zu sagen, sie hat die Welt verändert. Wie die Welt, wie das Leben in Deutschland damals aussah, das möchte ich euch heute ein wenig nahe bringen. Stell dir vor, du lebst vor 500 Jahren irgendwo in Deutschland. Man schreibt also das Jahr Anno Domino 1517. Es herrscht tiefstes Mittelalter. Die Wahrscheinlichkeit, dass du als Kind eines armen Bauern auf die Welt gekommen bist, ist groß. Denn mehr als 12 Millionen der damals 16 Millionen Menschen, die in Deutschland lebten, sind arme Bauern. Wenn du Glück hast, dann gehört dir ein kleines Stück Land, aber sehr wahrscheinlich lebst du wie die meisten deiner Nachbarn und Zeitgenossen als Leibeigener des Fürsten oder als Tagelöhner. Zwei Drittel deines ohnehin kargen Einkommens geht an den Fürsten und Landbesitzer. Mindestens 10% musst du an die Kirche abführen. Was bleibt, das ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Gottes Anruf aus Jesaja 58, Vers 6 und 7 bleibt ungehört. Dort steht: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Vers 7, brich dem Hungrigen dein Brot. Die meisten Menschen im Dorf sterben, bevor sie 50 Jahre alt sind. Das ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Eines Tages bei 75 oder 80 Jahren liegen wird, das weißt du nicht. Das Leben ist hart. Ein Leben, wie wir es heute führen, gibt es ohnehin nicht. Denn Tag aus, Tag ein bist du darum bemüht, deine noch 5 lebenden Kinder, deine Frau und dich zu ernähren. 2 deiner Kinder starben bei der Geburt. Die anderen 3 starben, bevor sie 2 Jahre alt waren. Und man sagte dir, Gott hätte sie zu sich gerufen. Dass es das verseuchte Wasser war im nahegelegenen Teich, der gleichzeitig als Waschgelegenheit und Trinkwasserreservat dient, das weißt du nicht. Denn Mikroorganismen und Infektionskrankheiten werden erst einige Jahrhunderte später entdeckt. 2 deiner Kinder sind während des letzten Winters gestorben, der besonders lang war. Im Dezember hat ihr Zahnfleisch angefangen zu bluten und mit jeder Brotkruste, die sie kauten, wurde es schlimmer. Im Januar war die Haut der Kinder immer blasser geworden, fast weißlich, und sie waren zu schwach aufzustehen. Und Ende Januar waren beide tot. Aber das ist keine Ausnahme. Deinen Nachbarn, den Bauern im nächstgelegenen Dorf, ging es genauso. Die meisten Menschen sterben während der Wintermonate. Nur diesen Winter war es besonders schlimm. Dass das Massensterben im Winter durch Skorbut und Vitaminmangel verursacht wird, das weißt du nicht, da auch dieser Zusammenhang erst Jahrhunderte später entdeckt wird. Keiner im Dorf fragt nach, warum mehr als die Hälfte aller Kinder sterben, bevor sie 5 Jahre alt sind. Dass viele Kinder verhungert sind, ahnen die Dorfbewohner zwar, aber eigentlich bist du ganz froh darüber, dass ihr Leiden zu Ende war und sie jetzt im Himmel waren. Der Priester tröstete dich am Grab und versprach dir ein Wiedersehen mit deinen Kindern im Himmel, allerdings unter der Voraussetzung, dass du weiter in Bescheidenheit und Gehorsam gegenüber der Obrigkeit und der Kirche lebst. Deine Trauer ist kurz, denn der Überlebenskampf geht weiter. Von morgens bis abends arbeitest du auf dem Feld, deine Frau und deine Kinder helfen auch mit, denn anders sind die erdrückenden Abgaben an die weltlichen und geistlichen Herrscher gar nicht zu schaffen. Deren Eintreiber sind erbarmungslos. Wer nicht zahlt, nur kommt ins Gefängnis. Viele deiner Nachbarn haben ihr Hab und Gut an den Fürsten oder an das Kloster verloren, weil ihr Stückchen Land nicht die festgesetzten Steuern hergab. Und während sie im Kerker saßen, wurde ihr Streifen Land und ihre Hütte enteignet. Für die Familien der Eingekerkerten kam das einem Todesurteil gleich. Wer sich nicht durch Betteln am Leben halten konnte, der starb eben. Aber das ist der Lauf der Dinge. Dass es ein abgekartetes Spiel ist und der Lehnsherr die Steuern absichtlich so hoch gesetzt hat, damit er sich möglichst viele Landparzellen wegen Zahlungsunfähigkeit aneignen kann, das hältst du für unvorstellbar. Das Erdendasein ist eine Mühsal. Dies ist von Gott so gewollt, sagt die Kirche. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, liest dir der Priester aus der Bibel vor. Naja, sie sagt dir auch, die Kirche, dass in Gottes Wort steht, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, bevor ein Reicher in den Himmel kommt. Wenn das so ist, sagst du dir, dann ist es am besten, erst gar nichts besitzen zu wollen, denn schließlich möchtest du auf jeden Fall in den Himmel kommen. Dort im Himmel, so sagt die Kirche, ist das Land, in dem Milch und Honig fließt. Dort möchtest du hin, wenn du stirbst, dafür ist dir kein Preis zu hoch und keine Erdenmühsal zu schwer. Jeden Abend sinkst du todmüde auf deinen Strohsack neben deiner Frau und denkst, wieder ein Tag weniger auf dem steinigen Weg ins Paradies. Der Gedanke, dass deine Armut weniger Gott erfreut als die weltlichen und geistlichen Herrscher, der kommt dir nicht. Um dies zu erkennen, müsstest du alles in Frage stellen, was du von der Obrigkeit Tag ein Tag aushörst. Auch, dass deine Unwissenheit, dein Analphabetentum nicht Gott gewollt ist, weißt du nicht. Die weltlichen und geistlichen Fürsten werden nicht müde, dir zu erklären, dass nur dem Einfältigen das Himmelreich gehöre. Dein Leben lang konntest du weder lesen noch schreiben. Es gibt keine Schulen. Und deine Eltern und deine weiteren Vorfahren waren allesamt Analphabeten. Die Kunst des Lesens und des Schreibens ist eines der bestgehüteten Geheimnisse überhaupt. Sie steht den einfachen Menschen nicht zu. Nur eine kleine, auserwählte, kirchliche und weltliche Kaste kennt diese Kunst, und dazu gehört der Priester im Dorf. Die einzigen Mitteilungen erhältst du von anderen Bauern und Tagelöhnern im Dorf, wohin du jeden Morgen zur Messe pilgerst. Während der Messe verstehst du nichts, denn der Priester spricht die ganze Zeit Latein, die Sprache Gottes, wie er sagt. Einmal hast du es mal gewagt, den Priester zu fragen, warum denn alles auf Latein sei. Daraufhin hat er dich fast zum Ketzer erklärt. Sieh er nur zu, dass er nicht zum Ketzer werde, Meint er, wir Priester würden die schwere lateinische Sprache lernen, wenn es denn gar nicht nötig wäre? Ja, es hat ja eingeleuchtet. Muss doch was dran sein an dem Gott, der nur Lateinisch spricht. Der Priester liest aus der Bibel, dem Wort Gottes, das ebenfalls in lateinischer Sprache geschrieben ist. Und auch das Gebet des Priesters ist in Latein. Der einzigen Sprache, so versichert der Priester, die Gott versteht. Du selbst, so sagt die Kirche, du brauchst gar nicht erst zu beten. Gott versteht sowieso kein Deutsch. Wenn du zu Gott reden willst, brauchst du einen Priester, der Latein versteht. Nur so kann Gott dein Anliegen überhaupt verstehen. Und daher gehst du mindestens einmal in der Woche zur Beichte. Eine Audienz bei Gott mit einem Lateinisch-Dolmetscher. Du weißt nicht, dass in der Bibel folgende Worte Jesus stehen. Matthäus 23, Vers 13 könnt ihr sie nachlesen. Weh euch, ihr Schriftgelehrten, ihr seid Heuchler. Durch euch wird anderen der Zugang in das Reich Gottes versperrt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, hindert ihr daran. Vers 14. Weh euch, gierig reißt ihr das Vermögen der Witwen an euch und eure langen Gebete sind nichts als Heuchelei. Dafür wird euch Gottes Urteil besonders hart treffen. Du weißt nicht, dass es zu Erdenzeiten Jesu so war, ihr denkt an die Pharisäer, und dass es zu deiner Zeit so ist, also die allgemeine Kirche damals alles beherrschte, allgemein als der katholisch, und dass es 500 Jahre später, also in unserer Zeit, mit der hohen Geistlichkeit immer noch so sein wird. Wie groß und mächtig Gott ist, erkennst du daran, dass die Kirche das einzige feste Gebäude im Dorf ist, aus Steinen gebaut. Ja. Einmal vor vielen Jahren hast du eine Pilgerfahrt zum Kölner Dom unternommen, der damals schon 200 Jahre alt war. Du warst vor Ehrfurcht fast erstarrt. Niemals hättest du dir vorstellen können, dass Gott so mächtig ist, dass er sich ein so gewaltiges, so ein prächtiges Haus errichten lassen kann. An den Bettlern vorbei hattest du dir den Weg ins Innere des Kölner Doms gebahnt und voller Ehrfurcht die gigantische Architektur und diesen Prunk und die Größe dieses gewaltigen Gebäudes bewundert. Am goldenen Schrein mit den Gebeinen der drei Könige, wie man dir gesagt hat, bist du niedergekniet und hast angebetet. Dies ist jetzt über 20 Jahre her. Doch es gab keinen Tag, an dem nicht die Größe und der Prunk dieses gewaltigen Gebäudes vor dir stand. Und doch, so weißt du, ist selbst dieser Dom noch nicht das größte Haus Gottes. Irgendwo weit weg im Süden hinter diesen großen Bergen, da wohnt der direkte Stellvertreter Gottes auf Erden in einer Stadt aus Gold und Edelsteinen. Er herrscht über die ganze Erde und besitzt darüber hinaus den Schlüssel zum Himmel. Die damalige Kirche sagt dir, dieser Mann entscheidet, ob du in den Himmel kommst oder ins Fegefeuer oder gleich in die Hölle. Dies zu hinterfragen, traust du dich nicht, denn das ist Sünde. Sünden aber werden in der Himmelspforte abgewiesen und kommen für ewig in die Hölle. Und diese Lüge glaubst du. Eins ist für dich klar. Wenn das Erdendasein schon eine solche Mühsal ist, dann möchtest du dich wenigstens auf das himmlische Paradies freuen und nicht die Hölle im Diesseits und im Jenseits erleben. Die begehrten, sicheren Plätze im Himmel sind käuflich. Aber haben jedoch ihren Preis. Immer wieder zieht der Ablasshändler, ein Gesandter der römischen Kirche, durch die Lande und verkündet, nur wenn der Taler im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Neuerdings kann man sogar die Verwandten, die Verstorbenen, also aus der Fegefeuer freikaufen. Aber alles hat eben seinen Preis. Wenn der Ablasshändler auf dem Dorfplatz seine Ablassbriefe verkauft, Johannes Tetzel war einer der geschicktesten Verkäufer damals, da kommen dir die Tränen. Wieder einmal weißt du nicht, wofür du den letzten Heller ausgeben sollst, der dir nach Steuern und Abgaben geblieben ist. Sollst du damit Essen für deine Kinder kaufen? Oder dein eigenes Seelenheil oder gar deine Vorfahren aus dem Fegefeuer freikaufen? Doch dann passiert etwas Unerhörtes. So gewaltig war dieses Ereignis, dass es das gesamte weltliche und geistliche Kartenhaus aus Falschheit und Lüge, aus Volksverdummung und organisiertem Massensterben zum Einsturz brachte. Am 31. Oktober 517, also vor 500 Jahren, schlug der junge Mönch Martin Luther 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg. Und die Botschaft Luthers war einfach und klar. Weder der Papst in Rom noch die römische Kirche besitzt den Schlüssel zum Himmel. Und schon gar nicht kann dieser Schlüssel durch Ablasshandel verkauft werden. Luther verkündigt, den Schlüssel zum Himmel besitzt nur du oder eben nicht. Das heißt, es hängt allein von dir ab, ob du die Gnade Gottes, die er allen Menschen anbietet, annimmst oder nicht. Den Himmel und das ewige Leben gibt es nur geschenkt. Niemand kann sich den Himmel verdienen oder erkaufen. 2 Wochen nach dem Thesenanschlag ist es noch ruhig. Aber es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Danach bricht ein Sturmwind der Befreiung mit voller Wucht über Europa herein. Millionen Menschen erkennen, dass sie und ihre Vorfahren über Generationen hinweg für dumm verkauft worden waren. Sie hatten lediglich einem Zweck gedient, der maßlosen Bereicherung der Kirche und ihrer Bistümer. Der Sturmwind der geistlichen Befreiung durch das Wort Gottes, die Bibel, greift auf ganz Europa über und bringt das bestehende Weltgefüge ins Wanken. Am April 1521, nur 4 Jahre später, wird Luther vor den Reichstag in Worms geladen, um vor Kaiser und Kurie seine Aussagen zu widerrufen und damit die alte Ordnung wiederherzustellen. Luther wird freies Geleit zugesichert. Aber das hat nicht viel zu bedeuten. Denn das wurde zuvor auch Jan Hus vom Konzil in Konstanz versprochen. Der Kaiser hatte dafür gebürgt. Und als Hus dann in Konstanz erschien, sagten die Kleriker, einem Ketzer braucht man das Wort nicht zu halten. Sie setzten Hus gefangen und verbrannten ihn. Wenn ihr nach Konstanz kommt, werdet ihr kein Denkmal von Hus finden, aber immerhin, Konstanz ist katholisch, immerhin einen Stein an der Stelle, an der er verbrannt wurde. Schaut euch also nicht nur das Konzilsgebäude an, sondern auch mal diese Stelle. Es ist das einzige Konzil, das je in Deutschland stattgefunden hatte. Ja, auch in Worms drangen die Kleriker den jungen Kaiser Karl IV. Sein Wort zu brechen. Denn Luther ist nach Worms gegangen. Der Wortbruch war bekannt. Wärst du unter solchen Umständen nach Worms gegangen? Luther geht. Aber der Kaiser lehnt es ab, sein Wort zu brechen und sagt, entgegnet den Kardinälen, ich möchte nicht erröten wie Sigismund. Luther bleibt standhaft, er widerruft nicht, wird daraufhin von Kaiser und Papst in die Reichsacht gelegt, das heißt als vogelfrei zum Abschuss freigegeben. In der Vergangenheit hatte das immer gewirkt. In der Ketzerbeseitigung hat die Papstkirche eine jahrhundertealte Erfolgsgeschichte aufzuweisen. Die Kirche war mit vielen Ketzerbewegungen fertig geworden. Zum Beispiel mit den Katharern im Süden Frankreichs, daher kommt das Wort Ketzer aus Katharer abgewandelt. das heißt die Reinen. Wie Luther später waren sie nur bestrebt gewesen, ein reines Christentum zu praktizieren. Die üppige Lebensweise des verlotterten Klerus hatte sie von der Kirche entfremdet. Und als die Religionsgespräche nicht zu dem erwünschten Ziel führten, griff die Kirche zur Gewalt. Schon im Albigenserkreuzzug im 13. Jahrhundert wurde grausam gemordet. Ich will euch ein Beispiel dafür geben. Das erste Ziel der Kreuzritter war Béziers, eine Stadt, das am 22. Juli 1209 eingenommen wurde. Die Stadt wurde in Brand gesteckt und eingeäschert, sowie praktisch die gesamte Bevölkerung, etwa 20.000 Menschen, in einem Massaker getötet. Auf die Frage der Kreuzritter, wie sie denn in der Stadt die Ketzer von den Katholiken unterscheiden sollten, antworteten der päpstliche Gesandte Abt Arnaud Amaury: Ceaudite eos, novit enim dominus qui sunt eos. Tötet sie alle, Gott kennt die Seinen schon. In Béziers starben somit Katharer wie Katholiken, Männer und Frauen, Kinder, sie wurden alle gleichermaßen umgebracht. Selbst wenn sie in den Kirchen Schutz gesucht hatten, die Nachricht von dem Blutbad ging schnell um und verbreitete Panik und Angst. Der päpstliche Legat meldete frohlockend nach Rom, Gottes Zorn habe in wunderbarer Weise gegen die Stadt gewütet. Es gelang, die Katharer in einem langen, blutigen Krieg zu vernichten, und die hohe geistige Kultur der Provence wurde in einen rauchenden Trümmerhaufen verwandelt. Die Waldenser waren die nächste reformatorische Bewegung, die bekämpft wurde. Dabei ist es ungemein spannend zu verfolgen, wie Gott Männer erweckte, die zur Bibel zurückfanden. Petrus Waldes, ein reicher Lyoner Bürger, widmete sich dem Bibelstudium und beauftragte in den frühen 1170er Jahren den Priester Stephan von Anse, die lateinische Bibelübersetzung, also die Vulgata, in den örtlichen südfranzösisch-okzitanischen bzw. frankoprovinzialischen Dialekt zu übersetzen, damit die Bibel auch vom einfachen Volk verstanden werden konnte. Eines Tages hört Petrus Waldes die Geschichte von Alexius. Kennt jemand die Geschichte? Könnt im Internet nachschauen. Alexius ist ein katholischer Heiliger inzwischen. Also sie zu erzählen, würde jetzt zu viel Zeit kosten. Kurz, Waldes wird von dieser Erzählung so berührt, dass er beschließt, sein Leben zu ändern. Er überlässt seiner Frau seinen gesamten Grundbesitz, sorgt auch noch für die Ausstattung seiner beiden Töchter und dann verschenkt er all sein Geld. Die Lebensweise der ersten Jünger aufzunehmen, wurde das treibende Motiv in seinem Leben. Und da das Waldensertum einen immer größeren Umfang annahm, sah sich die Kirche genötigt, gegen dessen Ausbreitung einzuschreiten. Auch die Waldenser mussten furchtbare Verfolgungen über sich ergehen lassen. Bei ihnen wie bei den Katharern erfüllte sich das Wort Jesu aus Johannes 16, Vers 2: Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst damit. Die Waldenser gingen als einzige mittelalterliche Bewegung nicht unter, sondern erhielten sich bis in die Gegenwart. Zum Beispiel gibt es in der Nähe von Stuttgart die Waldenserdörfer. Eins davon heißt Perus. Ich habe es mal besucht, das ist interessant. Die Kirchen sind so, dass man denkt, du bist im Piemont. Die Grausamkeiten der sogenannten Heiligen Inquisition, das finsterste Kapitel des Katholizismus, das übergehe ich jetzt mal. Nur so viel sei gesagt, dass etwa 60 Millionen Menschen Opfer der Verfolgung der Kirche wurden, denn es gab eine Gegenreformation. Luther zu beseitigen gelang nicht, denn sein Lehnsherr, der Landesherr, kommt den Häschern zuvor, versteckt Luther auf der Wartburg. Der nutzt seine Verbannung und übersetzt die Bibel aus dem Griechischen und Lateinische in die deutsche. Einheitssprache wurde damals geschaffen. Ja, also wir verdanken Luther das Deutsch, das wir heute sprechen. Das Erscheinen der Bibel in Deutsch hat die Welt verändert. Die Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johannes Gutenberg, genauer die Erfindung der beweglichen Lettern zum Buchdruck, bewirkte eine ungeheure Umwälzung. In wenigen Jahren wurden 100.000 Exemplare dieser Volksbibeln gedruckt und verbreitet. Die Folge ist Befreiung vom Analphabetentum. Stell dir vor, du erwirbst eine solche Bibel. Abend für Abend, beim Kerzenschein, fängst du an, im Wort Gottes zu lesen. Erst geht es sehr langsam voran. Aber dann verschlingst du Wort für Wort und Gottes Wort immer, dieses immer rascher Seite um Seite. Bilder in Form von farbigen Holzschnitten veranschaulichen den Text und helfen dir beim Lesen und Verstehen. Und du erkennst, ebenso wie tausend andere Entrechtete, dass Gott sehr wohl Deutsch versteht und jede Umgangssprache versteht. Und du kannst plötzlich mit Gott und deinem Mundart reden und du zu ihm beten und du weißt, er versteht dich und er ist ein liebender, gnädiger Vater. Und plötzlich wird dir klar, die Sache mit der lateinischen Sprache war eine Lüge, mit der die Obrigkeit jahrhundertelang die Menschen Europas verdummte. Und du erkennst, dass all dies nur ein Ziel hatte, die Macht der weltlichen und kirchlichen Herrscher zu sichern und sich dabei maßlos zu bereichern. Den entscheidenden Durchbruch für Luther brachten die Millionen Menschen, die von der eben gemachten Erfindung der Buchdruckerkunst Nutzen zogen. Die Kombination von Luthers Lehre, von der geistigen Befreiung, in Verbindung mit den drucktechnischen Möglichkeiten, diese neue Lehre rasch unter die Menschen zu bringen, brachte den Durchbruch. Das Evangelium wurde neu entdeckt. Jesus hatte gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber diese Befreiung hatte auch unmittelbare ökonomische Folgen. Die frei gewordenen Ablassgelder und die eingesparten Abgaben an die Bistümer und Klöster konnten endlich dort verwendet werden, wo sie am dringendsten gebraucht wurden. Die Geldmenge, die nun plötzlich zur Verfügung stand für die Entwicklung von Handel und Gewerbe, war noch um ein Vielfaches größer. Die Ereignisse vor 500 Jahren hatten unmittelbare Auswirkungen auf die gesamte Menschheitsgeschichte bis heute. Die Jahrzehnte, die auf den Thesenanschlag folgten, ja, lesen sich wie ein Märchen, in dem die Menschheit aus einem tausendjährigen Dornröschenschlaf erwachte. Das Licht der biblischen Wahrheit erleuchtete ganz Europa. Ich bringe euch ein paar Beispiele nur, aber es ist interessant, das zu sehen, wie dann plötzlich alles wie im Frühling aufblühte. 1521 erscheint das Neue Testament in deutscher Sprache, kurz darauf die ganze Bibel. Es folgen Volksausgaben in Englisch, Niederländisch, Französisch, Dänisch, Schwedisch, ja, in allen Sprachen Europas praktisch. Auch alle anderen gesellschaftlichen Bereiche blühen auf durch die Befreiung vom Analphabetentum. Bildung, Wissenschaft, Handel, Gewerbe, Kultur. Wie segensreich sich die Verbreitung der Bibel auf allen Gebieten auswirkte, zeigen folgende Ereignisse. Bereits 1525, nur 4 Jahre nach der Bibelübersetzung, erschien Dürers erstes Lehrbuch der perspektivischen Geometrie und 3 Jahre später die Anatomie des Menschen in deutscher Umgangssprache. 1529 begründete Bugenhagen das Johanneum-Gymnasium in Hamburg und tat damit den ersten Schritt zu einer allgemeinen Schulbildung. 1531 eröffnet die Börse in Antwerpen und trägt damit dem wachsenden Wohlstand breiterer Bürgerschichten Rechnung. 1536 erscheint Paracelsus' Bestseller Die große Wundarznei, das die Heilkunde in Europa, in Deutschland und Europa in den nachfolgenden Jahrhunderten entscheidend beeinflusste. 1543 begründet Nikolaus Kopernikus die bis heute gültige Sichtweise des Universums mit der Sonne und nicht länger mit der Erde im Mittelpunkt. 1547 wird in Frankreich die Aktensprache Latein abgeschafft und die französische Umgangssprache ersetzt. Flugblätter kommen in ganz Europa auf und bilden die Vorläufer der Zeitungen. Und 1550, also noch nicht einmal 30 Jahre nach der ersten Bibelübersetzung, erscheint das erste deutsche Rechenbuch von Adam Riese. Im selben Jahr werden die ersten Brillen verordnet, um immer mehr Menschen auch im Alter Lesen und Schreiben zu ermöglichen. 1558 gründet Johannes Brenz die erste schwäbische Volksschule und bringt damit die allgemeine Volksbildung wieder einen entscheidenden Schritt voran. Die Lehrzeit der Handwerksberufe wird auf 7 Jahre heraufgesetzt und trägt damit dem wachsenden Wissensstand in allen Handwerksberufen Rechnung. 1564 erscheint der erste Bücherkatalog auf der Frankfurter Buchmesse. 1566 muss aufgrund des wachsenden Handels eine neue Währungsordnung erlassen werden. Die Augsburger Münzordnung regelt die Reichswährung von Dukaten, Talern und Kreuzern. 1574 wird das erste Gymnasium in Berlin begründet und die Universität Bern. Und 1579 wird mit dem Juliusspital in Würzburg das erste Krankenhaus der Neuzeit gegründet. Und so weiter. Doch diese rasante Entwicklung, der Wechsel also vom dunklen Mittelalter in die lichte Neuzeit, hat ihren Preis. Diejenigen Kräfte, die die alten Machtstrukturen um jeden Preis erhalten wollen, schlagen immer wieder zurück. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel in der langen Reihe von Märtyrern, die ihr Leben für diese geistige Befreiung der Menschheit riskierten, ist Giordani Bruno. Noch im Jahre 1600 wird dieser italienische Wissenschaftler auf der Piazza di Fiori, dem Platz der Blumen in Rom, öffentlich verbrannt. Sein einziges Verbrechen in Anführungszeichen: er behauptet, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Doch auch die letzten verzweifelten Versuche der Mächtigen von damals, das einstürzende Kartenhaus der mittelalterlichen Welt noch zu stützen, das scheitert. Die Millionen Menschen in Europa befreien sich von den Fesseln der geistigen Verknechtung und sind nicht bereit, die einmal gewonnene Freiheit wieder aufzugeben. Wir leben heute in einem Land, das zu den reichsten und freiesten in der Welt gehört. Bei uns hungert niemand, denn die Arbeitslosen werden versorgt, im Weltmaßstab sogar so gut versorgt, dass Abermillionen Menschen zu uns kommen würden, wenn sie dürften. Trotzdem gibt es bei uns Armut und große Ungerechtigkeit. Wir können heute wie damals vor 500 Jahren sehen, wenn wir genau hinschauen, dass die wenigen Reichen und Mächtigen sich auf Kosten der vielen Ärmeren bereichern. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Mitte Januar ging ausgehend vom Weltwirtschaftsforum in Davos die Meldung durch die Medien, dass die 8 reichsten Männer der Welt ein Vermögen von 426 Milliarden US-Dollar besitzen und damit mehr als die Hälfte der ärmeren Weltbevölkerung. Auch reiche Länder wie Deutschland sind von sozialer Ungleichheit betroffen. Das wird vielleicht im nächsten Wahlkampf eine große Rolle spielen, das Thema. Bei uns besitzen 36 Milliardäre so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Die Zahlen schenke ich euch jetzt hier. Damals wie heute versuchen die Mächtigen, das Volk zu unterdrücken und in Unwissenheit und Abhängigkeit zu halten. Jesus sagte, Matthäus 20, Vers 25, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Zurzeit geschieht das besonders auffällig in Nordkorea und in Syrien. Ja, und die Türkei ist gerade dabei, dazugezählt zu werden. Doch ohne die Freiheit, die das Evangelium der Bibel schenkt, werden sie nur von einer Knechtschaft in die nächste geraten. weil es uns gut geht, sogar beneidenswert gut. Regen wir uns nicht groß auf über die ungerechten Herrschaftsstrukturen, die es auch bei uns gibt. Der Finanzkapitalismus, die Geldgier einer Berufsgruppe, hat ganze Staaten, ja die Welt, an den Rand des Ruins geführt. Die Politiker haben keine Mittel, die Macht der Finanzmärkte zu bändigen. Die Banken und Finanzmärkte verstoßen massiv gegen das Gemeinwohl und niemand hindert sie. Die Machtstrukturen ähneln derer von 500 Jahren. Nur, dass die Mächtigen diesmal nicht die Fürsten und die Kleriker sind, sondern die Finanzjongleure, die auf die Pleite ganzer Staaten wetten dürfen und die Politiker sind zu schwach, sie daran zu hindern. Es hat sich in dieser Beziehung seit 500 Jahren nicht viel geändert. Ich könnte euch jetzt noch Beispiele bringen, wie, ja, die eigentlich sowas wie Täterschutz sind, wenn 150 Milliarden Euro, die Schwarzgeld in der Schweiz lagern, durch ein Abkommen so günstig besteuert werden, dass am Ende der Schluss gezogen werden kann, Betrügen lohnt sich. Naja, eigentlich wäre wieder eine Reformation fällig. Aber wo sind die Männer wie Waldes, Wycliffe, Huss, Luther, Zwingli oder Calvin? Wo sind Menschen, die wie die Reformatoren den Menschen wieder die Bibel in die Hand geben? Das Elend vieler unserer Landsleute ist heute nicht die materielle Armut, sondern die seelische und die geistige Verwahrlosung. Die Bibel wird kaum mehr gelesen. Dafür läuft stundenlang der Fernseher. Sie sehen Talkshows am Nachmittag und Seifenopern am Abend, Vorabend und Kriminalfilme bis in die Nacht. Und die Hauptwirkung ist vor allem Betäubung. Sprache, Gefühlswelt und Nachdenken schrumpfen und sinken auf die Ebene, die ausreicht, um das Fernsehleben mitzuleben. Es gibt schon noch ein paar Christen, ja, sicher, aber die meisten unserer Mitmenschen in Deutschland sind inzwischen Atheisten. Und die zweite Gruppe, darunter auch die Moslems, glaubt an einen Gott, den es gar nicht gibt. Tja, und die dritte, bestenfalls an ein höheres Wesen, das sie nicht kennt. Von der Bibel haben die oft keine Ahnung. Was können wir tun, um sie von der Glotze wegzukriegen? Was können wir tun, um diese Menschen mit dem Evangelium vom Reich zu erreichen? Unser Gott will heute wie vor 500 Jahren, dass dieses Buch, das von Menschen geschrieben ist, aber vom Heiligen Geist durchweht ist, also inspiriert ist, dass es die Menschen erreicht und befreit. Sie von den Bindungen löst, in die sie vielfach verstrickt sind. Dass es eben zu allen Menschen gelangt und sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit sie frei macht. Die Bibel, das Wort Gottes, hat unser aller Leben verändert. Es ist ein Schatz, den wir auch unseren Mitmenschen zugänglich machen sollten. Aber schätzen wir die Bibel noch so hoch ein, dass wir sie als tägliche Lektüre in die Hand nehmen? Luthers Reformation hat damals eine Gegenreformation ausgelöst. Und dieselbe dunkle Macht, die damals die Wahrheit bekämpfte, will auch heute noch verhindern, dass Gottes Wort seine heilsame Kraft entfaltet. Heutzutage können bei uns fast alle lesen und schreiben. Aber da ist einer, der hat was dagegen, dass Gottes Wort gelesen wird. Wenn du dir vornimmst, jeden Tag eine Viertelstunde in der Bibel zu lesen, bist du mitten im großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Du wirst merken, da ist einer, der will das verhindern. Eine Viertelstunde, jetzt müssen wir ein bisschen Kopf rechnen, ist so 1% unserer Zeit. Wir haben 24 Stunden jeden Tag, ein Zeitkonto, das Gott jedem von uns gibt. 24 Stunden haben 96 Viertelstunden, also fast 100. Runden wir ein bisschen auf. Eine Viertelstunde ist also 1%. Das ist doch für das wichtigste Buch der Welt herzlich wenig, oder? Aber ihr wisst nun selber, jeder weiß für sich, wie viel Zeit er jeden Tag mit der Bibel verbringt. Und wenn du noch nicht mal 1% Zeit hast dafür, für das wichtigste Buch der Welt, dann bist du an der Grenze zur Heuchelei. Satan will nicht, dass du 1% deines Tages mit der Bibel verbringst, und bei den meisten setzt er seinen Willen durch. Und viele Leute, selbst Adventisten, bringen es noch nicht mal fertig, den Kalenderzettel morgens zu lesen. Das dauert nur 4 Minuten. Aber ich weiß, dass es manche noch nicht mal zu diesen 4 Minuten schaffen. Man kann das ändern. Wir können hier siegen. Du kannst ja siegen, du weißt ja, welche Kraft dieses Buch hat. Es hat dich ja auch hierher gebracht, zu den Erben der Reformation. Hilf mit, das Wort Gottes, die Bibel den Menschen nahezubringen. Lies selber fleißig darin. Vielleicht entschließt du dich auch mal, es mal von vorn bis hinten durchzulesen. Mit einer Viertelstunde am Tag schafft man das in einem Jahr. Aber es geht nicht darum, dass wir hier irgendein Werk vollbringen und Gott damit beeindrucken. Es geht einfach darum, dass wir einen Gewinn haben, wenn wir dieses Wort regelmäßig zur Hand nehmen. Denn es ist gesegnet von Gott. Also hilf mit, das Wort den Menschen nahezubringen. Es hat ja noch dieselbe heilsame, befreiende Kraft wie vor 500 Jahren. Ja, es hat seit 2000 Jahren diese Kraft. Es ist eine Kraft, die Freiheit schafft und den Menschen zu Jesus führt. Und dieser Jesus ist gerade dabei, die Lösung aller Probleme dieser Welt vorzubereiten. Bis Jesus wiederkommt, haben wir aber noch einen Auftrag zu vollenden. Gerda Gottschalk hat in einem Gedicht treffend ausgedrückt, was unsere Aufgabe bis zur Wiederkunft Jesu ist. Damit will ich schließen. Bis dass er kommt, geht er durch deine Tage und klopft an deines Herzens stille Tür. Er kennt dein Wollen, weiß die ernste Frage und möchte, dass du wartest für und für. Geduld und Hoffnung kann dich dies erfüllen, bis dass er kommt, wird er dein Sehnen stillen. Bis dass er kommt, lass deine Lampe brennen. Wo und auf welchen Platz er dich gestellt. Nicht nur dein Bruder wird den Schein erkennen, dir selber wird er leuchten in der Welt. Der Krug mit Öl soll ganz dein Eigen werden, bis dass er kommt, der Heiland dieser Erden. Bis dass er kommt, wie schnell kann das geschehen? Die Schatten wachsen, bald wird's dunkel sein. Mit ihm kannst du den Weg zu Ende gehen. Sein großes Lieben löset alle Pein. Und endet dieses Lebens stetes Mühen, wenn er eins kommt, wird ewig Freude blühen. Amen.